Jeste mogu se vam majku
pisao?
Aha, sad malo se bojite pred kamerom.
Ajde, vam ljudi, vjetite svoje. Da, ajde, 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 svoje posto rad, ajde,
vjetite. Šta ću se čuo?
Šta će da se čuo? Šta će da vojiti novo?
Šta ti je?
Noje svom Bala Bala Balkan, Balava un polemik, mitem Schwerpunkt Südosteuropa, mit Krsto Lazarević und Daniel Majić.
Bismillah, Geschwister im Islam. Schön, dass ihr den Weg zu unserer Sendung gefunden habt. Und ich begrüße meinen Bruder im Islam, Krsto Lazarević.
Hallo, Bruder Daniel. Wie geht's dir? Ich dachte, du bist Katholik.
Kommt drauf an, wo ich gerade unterwegs bin.
Machst du im Gallus dann immer auf Salafi, oder was?
Ja, tut mir leid. Ich mache gerne mal ein bisschen Salafi-Sprech. Das ist leider ein Überbleibsel aus der Zeit, als ich für die FR zusammen mit dem Kollegen Hanning Vogts noch öfter mal über die islamistische Szene in Frankfurt und Offenbach recherchiert habe. Da ist so ein bisschen was hängen geblieben. Wenn man sich irgendwie 1000 Videos von Salafi-Predigern anhört oder von irgendwelchen, vor allen Dingen von deutschen Konvertiten, dann bleibt der Sprech ab und zu mal hängen und man wird ja zynisch mit der Zeit und dann hört man sich sowas ab. Also bevor jetzt irgendwelche muslimischen Zuhörer jetzt hier hinkommen und mir sagen, Bismillah ist keine Grußformel, ich weiß. Ja, ich weiß auch, wo es herkommt. Ihr werdet mir erlauben, ich mache mich über alle möglichen Formen von Fanatismus lustig und ehrlich gesagt, weißt du, wenn man sich sowas angucken muss, wie ich das über Jahre hinweg musste, dann darf man sich darüber auch lustig machen. Vor allen Dingen, also ganz ernsthaft, das Allerlustigste, was man sich da angucken kann, sind deutsche Konvertiten, die so tun, als ob sie ihr Lebtag schon Arabisch gesprochen hätten und auf einmal Deutsch vergessen hätten. Aber anderes Thema. Krsto, warum rede ich über Salafisten?
Weil das Thema unserer heutigen Sendung ist.
Salafisten?
Ja, wir reden über Salafisten, beziehungsweise wir reden über Islamismus auf dem Balkan.
Ah ja.
Gibt einen traurigen Anlass leider, sehr aktuell. Also konkret der Anschlag in Wien. Der Täter hat ja zumindest seinen nordmazedonischen Hintergrund, obwohl er in Österreich geboren ist und aufgewachsen ist. Und wurde wohl auch von einem Imam bosnischer Herkunft radikalisiert, mehr oder minder. Und weil wir das Thema schon länger hatten und wir beide dazu gearbeitet haben und ich auch Recherchen in Bosnien und Kosovo zum Thema gemacht habe, reden wir jetzt eine Folge lang darüber.
Genau.
Das ist die Idee.
Das ist die Idee, wieder dazu haben, ja. Ich versuche mich zurückzuhalten mit meinen Salafi-Witzen, denn eigentlich ist das Thema viel zu ernst. Du hast es gesagt, wir haben einen sehr traurigen Anlass, den ersten islamistischen Terroranschlag in Österreich, das wir ja zum Balkan zählen. Und wie gesagt, es gibt da Verbindungen zum Balkan und ich denke, das Thema dürfte dann doch ein paar Leute interessieren. Aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, müssen wir erstmal über was anderes reden. Weißt du, Krsto, wir machen diesen Podcast jetzt schon 4 Jahre und kaum hatten wir ihn gestartet, wer wurde da zum mächtigsten Mann der Welt gewählt?
Mr. Donald Trump.
Mann, was hatten wir in Spaß damals. Weißt du noch, als wir hier USA, USA gerufen haben?
Ja, es waren halt viele Sachen, die man kennt, wenn man den Balkan kennt. Dann guckt man so Trump an. Es gibt Parallelen, Mann. Er hat sich da schon einiges abgeguckt. Vielleicht hat ihm Melania so erzählt, wie man es auf dem Balkan macht. Und dann dachte er, das ist auch gut. Kann ja sein.
Ja. Nicht zuletzt hat er eine slowenischstämmige Frau. Und ich glaube, in Slowenien gibt es ein paar Leute, die sich gar nicht damit abfinden können, dass er die Wahl verloren hat, oder?
Ja, es gab auch durchaus in Brüssel ein gewisses Kopfschütteln gegenüber dem Regierungschef in Slowenien. Der hat nämlich Donald Trump zur Wahl gratuliert und hat das aber auch nicht rückgängig gemacht, nachdem klar war, dass Trump nicht gewonnen hat. Und dann hat er noch irgendwelche Verschwörungstheorien verbreitet, laut denen Trump die Wahl gestohlen wurde.
Nenn ihn beim Namen, den großen Mann aus Ljubljana.
So groß ist er, glaube ich, gar nicht. Janis Janša tatsächlich, ja.
Ja, Janis Janša. Janis Janša wandelt auf den Spuren seines großen Vorbilds aus Washington. Alter Walter, was mit dem abgeht, möchte ich auch gern wissen. Du hast ja schon gesagt, ich meine, der hat einfach, kaum dass die ersten Ergebnisse raus waren, hat er Trump zum Wahlsieg gratuliert und dann hat er einen Tweet nach dem anderen rausgehauen, von wegen irgendwie Wahlbetrug, sonst irgendetwas. Also Janša ist ein ganz großer. Ich hoffe, der bleibt noch lange an der Macht. Zumal wir ja auch schuld dran sind, dass er überhaupt an der Macht ist, muss man dazu sagen.
Ja, man muss unsere Slowenien-Folge nochmal hören. Da haben wir nämlich erzählt, dass Slowenien so eine linksliberale Insel umgeben von nationalistischen Regierungen ist. Ja, das ist jetzt nicht mehr so, leider.
Ja, kaum war die Folge raus, ist da die Regierung zerbrochen und Janša kam an die Macht.
Wir waren diesem Schadet jetzt gegenüber ein bisschen zu unfreundlich und nach der Folge musste er dann gehen und seitdem gibt es Janschas. Tut uns auch leid. Also wir entschuldigen uns an dieser Stelle für das Bestürzen der sowjetischen Regierung. Das war
was? Was? Ein Teufel tue ich? Entschuldige bitte, ich werde einen Teufel tun, mich dafür entschuldigen. Also wir haben jetzt 4 Jahre lang, erzählen wir in jeder, fast jeder Folge, wie langweilig dieses Land ist und dass da nie irgendwas passiert. Und jetzt haben wir es endlich soweit, dass mal irgendwas in Slowenien passiert und jetzt soll ich mich entschuldigen? Ach, ich bitte dich. Slowenien war noch nie so unterhaltsam. Also wenn man nicht gerade da leben muss, aber ansonsten.
Ja, und die Foreign Policy hatte da eine sehr schöne Headline. Die heißt einfach nur, Slovenias Prime Minister is a far-right conspiracy theorist and Twitter addict who won't admit Trump lost. Und ich dachte mir, das ist so ungefähr die adäquateste Headline, die ich je über diesen Typen gelesen habe. Weil es stimmt, er ist ja nicht nur ein großer Trump-Fan, er hängt auch mit den Identitären rum. Er hat irgendwelche QAnon-Verschwörungstheorien forciert und ähnliches. Also der ballert einfach rechtsradikale Diskurse. Macht er wirklich. Und ich meine, er ist der größte Busenfreund von Viktor Orban. Was muss man mehr wissen?
Ja, okay, er ist nicht ganz unumstritten.
Ja, nicht ganz unumstritten.
Ja, er eckt halt gerne mal mit seiner Meinung an. Ach, leck mich am Arsch, der Typ hat doch echt, der hat sich, also ich meine, der hat sich jetzt, in, ich weiß auch nicht, wo er irgendwo sein Hirn abgegeben hat. Aber Janusz Janša, großes Kino, endlich ist mal was los in Ljubljana. Wir könnten bald, ich glaube, wenn es so weitergeht, können wir nächstes Jahr noch eine Slowenien-Folge machen. Und die dreht sich dann nur um ihn.
Ja, das stimmt. Aber er ist ja nicht der einzige komische Balkanpolitiker. Es gibt ja auch in Bosnien-Herzegowina noch welche. In Bosnien gab es nämlich Lokalwahlen tatsächlich.
Ach du meine Fresse. Und das würde was heißen in dem Land.
Naja, also die ethnonationalistischen Parteien haben sowohl in Sarajevo als auch in Banja Luka, den 2 größten Städten im Land, verloren. Der 3. Stadt, aus der ich komme, hatten noch nie was zu melden, wollte ich nur mal so nebenbei anmerken. Aber richtig witzig war die Reaktion von Milorad, seines Zeichens selbsternannter Diktator eines Parastaates, zu den Wahlen in Banja Luka.
Du hast seinen Nachnamen vergessen. Hat der Mann, heißt er jetzt nur noch Milorad? Hat er keinen Nachnamen mehr?
Habe ich Milorad gesagt?
Ja, natürlich. Hast du dir mit dem bei der Handelsmarine eine Koje geteilt oder was ist los?
Nein, aber du kennst das. Wenn es an einem Ort, Banja Luka ist nicht so groß, dann trinkt man Schnaps, dann sitzt Milo bei dir. So ist das halt. Mischo, nenne ich ihn immer. Nein, also Dodik hat jedenfalls, der war nicht so zufrieden mit dem Wahlergebnis. Und das war echt richtig geil, weil der hat es auch sehr offen kommuniziert. Weißt du, was er gesagt hat?
Oh, ich hab's gesehen, ja.
Ja, der stellt sich da irgendwie hin und sagt, es kann nicht sein, dass mein Kandidat hier verloren hat. Dass wir werden nicht mit dem Gewinner zusammenarbeiten und diese Stadt hier, also das, und wir werden, und dann hat er noch damit gedroht, dass Banja Luka irgendwie kein Geld mehr bekommt aus dem Staatshaushalt, weil jetzt sein Kandidat nicht gewonnen
hat. Für das, was Banja Luka seinem Kandidaten angetan hat, ne?
Genau, aber das ist schon witzig, weil das ist schon eine besondere Situation und ein besonderes politisches System, weil sowas passiert doch selten. Also entweder sind demokratische Spielregeln so sehr in Kraft, dass man zähneknirschend zugibt, okay, wir haben halt verloren, oder demokratische Spielregeln sind sowieso so stark ausgesetzt, dass die Regierungspartei eh nicht verliert, ja. Aber diese besondere Situation, dass sie zwar so mächtig ist, dass sie sich erlauben können, so etwas zu sagen, aber gleichzeitig trotzdem verlieren können, das ist schon eine besondere Situation, in der Bosnien-Herzegowina da ist.
Ja, gut. Wir wissen ja, wir erinnern uns, Milorad Dodik war ja eigentlich auch zur Amtseinführung von Trump eingeladen. Das wusste zwar Trump nicht, aber ansonsten...
Sollte ein Schlüssel zum weißen Haus bekommen, oder?
Ja, allerdings muss ich mal sagen, also ich habe ja auch ein paar Sachen gelesen, wo es dann irgendwie hieß, irgendwie die nationalistischen Parteien werden so eingebrochen. Jetzt muss man mal sagen, also die Partei, die zum Beispiel in Banja Luka jetzt die Macht übernehmen wird, ist nicht so, als ob die nicht nationalistisch wäre, ne?
Ja, es gibt einen ganz guten Thread, den werde ich auch verlinken, wo das erklärt wird. Also was man, glaube ich, verstehen muss, ist, dass Menschen, die von außen nach Bosnien-Herzegowina schauen, immer, großes Thema ist immer Nationalismus, ist natürlich auch so, ist ein ethnonationalistisch getrenntes Parteiensystem zum größten Teil. Insofern ist es auch richtig, da ein Augenmerk drauf zu haben. Ich selbst, von dem, was ich auch mitbekommen habe und mit Leuten, die ich gesprochen habe, ich kenne ja nur noch ein paar in Banja Luka, es war nicht so das Thema, wer ist jetzt nationalistischer oder wer lässt größer den Serben raushängen oder so, ja. Ich meine, der Typ, der am Ende gewonnen hat, der hat sich auch mit Chetnik-Flagge abbilden lassen, ja. War aber jetzt nicht Wahlkampfthema. Also es ging mehr um Themen wie Korruption, es ging um David Dragicevic, ein junger Mann, der vor rund 2 Jahren, ja, ermordet wurde. Kann gut sein, dass die Polizei da dort was damit zu tun hat. Es war ein großes Thema in Banja Luka, deswegen hat auch die Regierungspartei da viel verloren. Der Kandidat, der gewonnen hat, hat sich da sehr engagiert. Es ging viel um Korruption, Vetternwirtschaft. Das waren so die relevanten Themen. Also wer jetzt den größeren Serben raushängen lässt, war gar nicht so sehr Wahlkampfthema. Mhm. Ich glaube, das war da einfach nicht entscheidend. Ja. Entscheidender waren, glaube ich, diese Proteste.
Wir wollen aber die Kroaten nicht ganz auslassen, ne? Weil, ich sag mal so, Fangen wir mal an mit der guten Nachricht. Die nationalistische HDZ hat auch in dem Kanton, in dem Tomislavgrad liegt, die Macht nicht erobern können. Ne? Das ist die gute Nachricht.
Wie ist es ausgegangen bei dir zu Hause?
Ja, wie gesagt, die gute Nachricht ist, die HDZ hat nicht gewonnen. Jetzt die schlechte Nachricht, gewonnen hat ein Bündnis, das angeführt wird von der faschistoiden HSP. Naja, also.
Wann machen wir da eigentlich mal Urlaub, Daniel? Wolltest du mich da nicht mal taufen?
Oh Mann, ich war bestimmt, komm, du wirst, wir werden noch eine Balla-Balla-Balkan-Sendung aus Tomislavgrad machen. Aber bevor es soweit ist, reden wir erstmal über Islamismus. Und bevor das soweit ist, gehen wir erstmal rüber zum Newsflash.
Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Seit über 3 Jahren wird systematische und brutale Gewalt an der kroatischen EU-Außengrenze dokumentiert. Bislang leugnete die kroatische Regierung, dass diese illegalen Pushbacks überhaupt stattfinden. Nun veröffentlichte der Spiegel ein Video, das die Praxis zweifelsfrei belegt. Auf dem Video sieht man Männer in nicht offiziellen Uniformen auf Geflüchtete einprügeln, um sie zur Rückkehr nach Bosnien-Herzegowina zu zwingen. Das ist illegal, denn die Menschen hätten eigentlich ein Recht darauf, einen Asylantrag zu stellen.
Kroatien. Der kroatische Ex-Premier Ivo Sanader ist am Freitag im neu aufgerollten Korruptionsprozess im Fall Fimi Media rechtskräftig zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem muss der ehemalige Regierungschef 15,8 Millionen Kuna, also rund 2,09 Millionen Euro, an die Staatskasse zurückzahlen. Ebenfalls verurteilt wurden der Schatzmeister der konservativen Regierungspartei HDZ, Mladen Barisic, die frühere Buchhalterin Branka Pavošević sowie die Partei selbst. Das Gericht sieht die HDZ als verantwortlich für die Veruntreuung von insgesamt rund 9,2 Millionen Euro an. Die Partei muss nun 462.000 Euro Strafe zahlen, sowie der Staatskasse knapp 2 Millionen Euro zurückerstatten. Den Angeklagten war vorgeworfen worden, mittels fiktiver Aufträge an die PR-Firma Fimi Media große Beträge aus öffentlichen Firmen abgezweigt und in schwarze Fonds der HDZ bzw. in die eigene Tasche umgeleitet zu haben. Für Sanader ist es nicht die erste Verurteilung. Bereits 2019 war im Korruptionsfall Planinska rechtskräftig zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Im Korruptionsskandal um den Verkauf des staatlichen Ölkonzerns INA und um seine Rolle im Skandal um die Kärntner Hypo Alpe Adria steht ein rechtskräftiges Urteil noch aus. Die aktuelle Führung der HDZ unter dem amtierenden Premierminister Plenković hat empört auf das Urteil reagiert und Berufung eingelegt. Seine Partei lehne es ab, das Etikett Ivo Sanaders zu tragen, so Plenković.
Serbien. Der Patriarch der serbisch-orthodoxen Kirche, Irinej, ist an Corona verstorben. Er steckte sich wahrscheinlich bei der Totmesse des Metropoliten an, der bereits zuvor an Corona verstorben war. Bei der Beerdigung von Irinej wiederum steckte sich wahrscheinlich der Episkop David an, der die Totmesse leitete. Ja, was soll man dazu sagen?
Nordmazedonien und Bulgarien. Wie angekündigt hat Bulgarien den Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien blockiert. Bulgarien kann auf dieser Etappe den Entwurf eines Verhandlungsrahmens mit der Republik Nordmazedonien nicht unterstützen, sagte Außenministerin Ekaterina Sacharieva nach einer EU-Videokonferenz auf Ministerebene. Bulgarien hatte bereits im vergangenen Monat völlig unvermittelt gefordert, dass Nordmazedonien anerkennen müsse, dass es geschichtlich wie sprachlich Teil Bulgariens sei. Neben diesen Klassikern des Balkan-Politmakertums bemängelt Bulgarien nun auch, dass Skopje einen 2017 unterzeichneten bilateralen Vertrag nicht einhält. Zudem soll der Name Republik Nordmazedonien künftig nur noch in seiner vollen Länge benutzt werden, weil Nordmazedonien Teil des geografischen Gebiets Mazedonien sei, das natürlich zu Bulgarien gehöre.
So, und heute geht's wieder um ein etwas ernsteres Thema. Es geht um Islamismus, Salafismus auf dem Balkan in Südosteuropa. Und es ist ein sehr trauriger Anlass, nämlich der erste islamistische Anschlag in Österreich, konkret in Wien, vor wenigen Wochen mit vier Todesopfern. Und einem Täter, der in Österreich geboren und aufgewachsen ist, aber seine Wurzeln in Nordmazedonien hat, wie übrigens auch eines seiner Opfer. Da gibt es eine Reportage von Franziska Schindler, die Gassen der letzten Sendung war, die war bei der Beerdigung, das werden wir auch verlinken. Genau, und ich glaube, Daniel und ich können sagen, dass wir beide Freunde auch in Österreich haben und an dem Abend auch mit denen Kontakt standen.
Ja, so ist das. Also kaum hatte Florian Klenk vom Falter dann irgendwie getwittert, Schießerei auf dem Schwedenplatz oder wie auch immer es, weiß nicht genau, was er im ersten Moment getwittert hat. Die Berichterstattung ist ja nochmal eine eigene Podcast wert, hing ich dann auch bei Twitter. Ja? Also ich habe nicht den ORF eingeschaltet, weil ich weiß nicht, wo ich den... lineares Fernsehen, wo ich den noch finde. Aber wir haben das alles genau beobachtet und also was dann rauskam, war irgendwie klar, dass es jetzt irgendwie dann nochmal die Zeit ist, uns diesem Thema Islamismus, das ja auch öfter mal angesprochen wird, insbesondere von Leuten, die unseren Podcast nicht mögen, mach doch mal auch was über diese verdammten Islamisten, zu machen. Wir hatten, wie gesagt, der Attentäter, Kultim F, stammt aus Nordmazedonien, also albanischer, nordmazedonischer Herkunft. Und wie sich rausstellte, war regelmäßiger Besucher einer Maschite, also einer Koranschule in Wien, die wohl auch schon länger im Visier der Sicherheitsbehörden war. Wir werden jetzt nicht darüber reden, wir reden über den Balkan, wir werden jetzt nicht über eventuelles Versagen der Sicherheitsbehörden in Österreich reden können, dafür sind die Kollegen besser zuständig. Und ja, diese Islamschule, die er besuchte, die war offensichtlich, wurde die geleitet von einem gewissen Mohammed P., der ursprünglich aus Sarajevo stammt. Und da fragt man sich dann halt schon, ja, Moment mal, Islamismus, Balkan, ja, wie verhält er sich damit, ne? Weil mitbekommen, dass es eben Muslime auf dem Balkan gibt, dürften inzwischen einige. Wie es um die Ausbreitung von gewissen radikalen Strömungen steht, dürften eher weniger mitbekommen haben.
Du hast gerade schon den Namen Mohammed P. genannt. Der hat auch bei meinen Recherchen vor einigen Jahren eine Rolle gespielt. Es gibt Bosnien-Herzegowina, das werde ich nachher noch ein bisschen ausführlicher erzählen, 4 von den Sicherheitsbehörden beobachtete Dörfer, die so als Salafistendörfer gelten, in denen ich auch war. Und der Name Mohammed P. fiel da im Zusammenhang mit der Finanzierung von Gornja Mauča. Das ist ein Ort in der Nähe von Tuzla, auf einem Berg mit so 1 bis 200 Leuten, die, als wir dort waren, IS-Flaggen all over the place hatten, aus denen sich mehrere Leute Jabhat al-Nusra und dem Islamischen Staat angeschlossen hatten. Und da gab es den Verdacht, dass dieser Mohammed P. etwas mit der Finanzierung dieses Ortes zu tun hat. Also Verbindungen von Wien zu Islamisten in Bosnien-Herzegowina, in Kosovo, in Nordmazedonien sind relativ offensichtlich und es ist nicht die einzige Moschee, die da eine Rolle spielt.
Genau. Bevor wir uns jetzt nach Bosnien und ins Kosovo begeben, wollen wir aber nochmal, du hast es gesagt, wir haben Freunde in Wien, gute Freunde in Wien und einen von unseren Freunden, nämlich Nedat Memic, den ihr auch schon in unserer Sendung mal gehört habt, nämlich bei der Sprachenfolge, der lebt in Wien, stammt ursprünglich aus Sarajevo, hat in Österreich lange als Journalist gearbeitet, war unter anderem Chefredakteur bei Cosmo.at, falls ihr das noch nicht kennt, auch eine ganz gute Seite, hat für die Wiener Zeitung geschrieben und für andere österreichische Zeitungen. Und ich habe Nedat als allererstes mal in unserem Gespräch gefragt, wie er diesen Abend, diesen Anschlag eigentlich erlebt hat.
Vom Anschlag selbst habe ich eigentlich gehört von meiner Familie aus Bosnien, aus Sarajevo. Sie haben mir so gegen 21 Uhr haben sie gesagt, in Wien ist irgendwie halt ein Problem, es gab irgendeine Schießerei und erst dann habe ich eigentlich, also den Fernseher aufgedreht und so weiter und erst dann habe ich erfahren, dass es eigentlich eine Schießerei war und ich muss sagen, also es haben sich wirklich bis zu dieser Pressekonferenz um 1 Uhr in der Nacht haben sich zumindest halt die seriösen Medien und ich habe den ORF verfolgt, haben sie sich zum Charakter des Anschlags eigentlich nicht geäußert. Obwohl natürlich viele von uns gewusst haben, okay, so eine Art Anschlag deutet eigentlich schon halt darauf hin, dass das so ein dschihadistischer Anschlag war, was es dann auch um 1 Uhr, also sozusagen bestätigt wurde, ja. Also mein erstes Gefühl war Trauer. Und ich verbinde das immer wahrscheinlich mit meinen Kriegserinnerungen, weil dadurch, dass ich 3,5 Jahre in einer belagerten Stadt gelebt habe sozusagen, wo die Szenen vom Mord, von, ich weiß nicht, also Bombardements, also von den Scharfschützen eigentlich ständig uns also sozusagen begleitet haben, war das einfach bei mir so ein Trauergefühl, ja, und begleitet dann natürlich auch mit einem Solidaritätsgefühl, mit einem ich glaube, das habe ich auch halt auf Twitter geschrieben. Also es ist halt in solchen Momenten fühlst du dich sehr mit dem Ort verbunden, wo du bist. Erst dann siehst du eigentlich, wie viel du Wien, also sozusagen verbunden bist, ja. Und das waren so meine zwei Gefühle, Trauer einerseits, andererseits eine tiefe Verbundenheit mit der Stadt, die ich schon seit 18 Jahren eigentlich meine zweite Heimatstadt nenne, ja.
Ja, das waren die Eindrücke, also ein Teil der Eindrücke, die Nedat mir im Interview erzählt hat. Den, was wir jetzt hier nicht drin haben, ist, was er aber auch gesagt hat, ist, dass natürlich irgendwie dann gleich der Gedanke mitschwingt, oh je, hoffentlich war es niemand, der irgendwie meiner Ethnie irgendwie oder meiner ursprünglichen Ethnie angehört, ja. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das ganz viele Menschen in Wien hatten und später noch verstärkt hatten, das Gefühl so, oh nein, es ist einer, der von uns kommt, ja. Also speziell die albanische Community in Wien und Österreich dürfte dieses Gefühl kennen, denn du hast es schon gesagt, der Täter stammt aus Nordmazedonien, nordmazedonischer Albaner und eines der Opfer. Ein junger Mann, der da erschossen wurde und der gerade irgendwie, glaube ich, seinen Wehrdienst im Bundesheer beendet hatte, der war stammt ebenfalls aus Nordmazedonien. Ich habe heute irgendwo gelesen, die Dörfer von den beiden liegen irgendwie 140 Kilometer voneinander entfernt. Ja. Also ja, das sind, glaube ich, die Eindrücke, die sich da verfestigt haben nach diesem Anschlag, ne?
Ja, genau. Das ist eigentlich schon bitter, dass so ein Anschlag passiert. Und oder einer der ersten Gedanken kann nicht einfach sein, oh mein Gott, das ist schrecklich, was hoffentlich passiert niemandem was. Sondern dass du sehr schnell diesen Gedanken hast, okay, A, war es ein Islamist, B, wo kommt dieser Islamist her? Weil du schon, wenn du von so einem Anschlag hörst, relativ schnell anfängst zu abstrahieren, okay, wie wird das morgen in einer politischen Debatte gebraucht? Und zwar vor allem von rechts. Und das ist immer ein sehr, sehr ungutes Gefühl, das ich bei diesen Dingen habe, weil, also natürlich habe ich ein ungutes Gefühl, weil da ein Einschlag passiert, das ist ja der Hauptgrund, aber es ist irgendwie ein sehr, sehr, ein Unwohlsein damit, auch gleich im Kopf zu haben, dass Leute das für ihre Zwecke missbrauchen werden. Das ist sehr unangenehm.
Zumal wir, und das wird später nochmal Thema sein, in Sachen Bosnien, Islamismus und so etwas, den Missbrauch dieses Begriffs hat eine eigene Geschichte. Aber vielleicht leiten wir erstmal darüber über und für unsere Zuhörer, die nun keinen Bezug zum ehemaligen jugoslawischen Raum haben, sollten wir vielleicht nochmal erklären, wo gibt es eigentlich auf dem Balkan nochmal Muslime?
Also Muslime gibt es auf dem Balkan so gut wie überall. Die meisten gibt es, weil im 14., 15. Jahrhundert und auch später das Osmanische Reich sich dort ausgebreitet hat, bis vor den Toren Wiens, wie wir wissen, 1683. Und in manchen Regionen sind dann relativ viele zum Islam übergetreten, in anderen nicht so viele, in manchen ist es bis heute sehr multireligiös. Die meisten Muslime leben im Kosovo tatsächlich und in Albanien und in Bosnien-Herzegowina. Bosnien-Herzegowina laut der letzten Volkszählung knapp über 50% inzwischen. Das sind die drei Länder mit einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit. Allerdings auch alles drei säkulare Staaten, in denen Religion zumindest offiziell nicht so eine Rolle spielt. Im Kosovo und Albanien auch inoffiziell nicht so sehr. In Bosnien-Herzegowina, schwieriges Thema.
Ja. Also was vielleicht einem verständlich erklärt werden muss, ist, dass, also zumindest ursprünglich mal, vor dem Krieg war vor allen Dingen in Bosnien-Herzegowina, und so habe ich das damals auch noch als Kind erlebt, also meine Mutter zum Beispiel kommt aus einem Dorf, das war sehr gemischt, das war so quasi eine Eisenbahnersiedlung, und da gab es Kroaten, Serben, Muslime. Bei den Bosniaken wusste ich gar nicht bei den meisten, dass sie Muslime sind, weil klar waren die irgendwie auch religiös, aber man hat es nicht so genau mitgekriegt, weil das war schon eher eine Privatsache, ja. Und ich habe mich als Kind, ich habe gewusst, es muss Muslime geben, weil es gibt irgendwo, da steht ja eine Moschee im Dorf. Aber ich wusste von den Nachbarn zum Beispiel, ehrlich gesagt, nicht, welche Religion sie angehören. Und das hat natürlich was mit dem Islam, wie er in Bosnien zum Beispiel praktiziert wird, immer noch größtenteils zu tun. Wir haben es hier mit einer sehr moderaten Auslegung des Islam zu tun, ne?
Ja, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so festhalten. Und es gibt zwar politische Kräfte, die Religion, und zwar Bosnien-Herzegowina jetzt, auf allen Seiten der drei größeren Religionsgemeinden, das für nationalistische Zwecke missbrauchen etc. pp., aber da gibt es keinen, der jetzt sagt, irgendwie, wir wollen die Scharia einführen und da irgendwie was zu melden hätte. Also solche Bewegungen spielen politisch keine Rolle. Weiß jeder, der sich mit dem Balkan beschäftigt, muss man aber überraschend oft dann doch Leuten erklären, die es nicht
tun. Ja, das muss man. Wie sieht's denn im Kosovo und in Albanien nochmal aus mit dem Islam?
Naja, also wir hatten ja jetzt eine Kosovo-Folge, eine Albanien-Folge und auch nochmal eine Albanosphäre-Folge, in der wir, glaube ich, jedes Mal darüber gesprochen haben. Sehr spannend, gerade, also die meisten Albaner und Albaner waren, glaube ich, orthodox bzw. katholisch vor dem 15. und 16. Jahrhundert. Und der große Nationalheld bis heute, Skanderbeg, ist jemand, der hat gegen die Osmanen gekämpft. Und ist selber, glaube ich, auch öfter mal die Religion gewechselt. Also man könnte sagen, historisch hat man da ein pragmatisches Verhältnis zur Religion. Und es ist auch wirklich, also Kosovo ist in vielen Sachen einer der eher schlechter funktionierenden Staaten in Europa und in Südosteuropa. Aber wenn es um säkulares Staatswesen geht, das funktioniert. Und da würde ich auch sagen, das funktioniert besser als zum Beispiel in Kroatien.
Oh ja. Okay, aber kann er bleiben? Okay. Christlicher Fundamentalismus wäre eine eigene Episode wert. Vielleicht kommen wir da auch noch hin. Aber bevor wir da hinkommen, sollten wir nochmal Nedat fragen. Denn Nedat, wir hören das am Namen schon raus, Nedat Mimic, dass er muslimischer Herkunft ist. Er kann uns nochmal dazu sagen, wie er das eigentlich sieht aus Bosnien, wo er ja geboren und aufgewachsen ist, wie da eigentlich sozusagen die Einstellung zum Thema, zum Islam ist seitens der mehrheitlich muslimischen Bosniaken.
Ich glaube, jeder, der irgendwie mit vielen Bosniern oder halt, also sozusagen Bosniaken zu tun hat, also halt bosnischen Muslimen, sieht, dass die überwältigende Mehrheit von ihnen eigentlich Europäer sind, deren Lebensstil, Lebensweise sich nicht unterscheidet von der, also sozusagen Lebensweise ihrer christlichen beziehungsweise jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn. Man sieht hier zum Beispiel, dass in Österreich es gibt eine über 100.000 Menschen starke bosnische Community, die gelten als sehr gut integriert. Ich glaube, irgendwann mal Ende Sommers wurde sogar ein Integrationsbericht veröffentlicht, ein jährlicher, der sagt, dass 82-83% der Bosnier eigentlich sich Österreich zugehörig fühlen in dem Sinne, ja. Das heißt, die überwältigende Mehrheit der Menschen will einen sozusagen friedliches Leben führen, ja, und sind nicht Anhänger von irgendwelchen radikalen, radikalistischen Ideologien. Also man hätte sich nur zum Beispiel, also die Reaktionen aus Bosnien ansehen sollen nach dem Anschlag in Wien. Also der bosnische Großmufti hat sogar von einer gemeinsamen Verteidigungslinie gesprochen in Wien gegen die Radikalisierung, gegen die mörderischen Ideologien. Das heißt, also da kann überhaupt, was den offiziellen Islam in Bosnien also sozusagen betrifft, kann man da gar nicht von irgendeiner radikalen islamistischen Tendenz sprechen. In Bosnien ist dieser radikale Islamismus, dieser Dschihadismus, den es gibt in diesen Randcommunities, das ist, würde ich sagen, ein Phänomen, das sich erst nach dem Krieg entwickelt hat. Im Krieg hat es diese Mujahedin gegeben, ja. Manche sagen, es hat 400 gegeben, manche sagen, es hat 2000 gegeben. Sie waren zunächst nicht unter der Kontrolle der bosnischen Armee, erst später wurden sie unter die Kontrolle gestellt. Viele von diesen Leuten sind dann aus Bosnien oder mussten aus Bosnien ja ausreisen. Viele Leute wurden ja des Landes verwiesen. Und ich glaube, dieser neue Dschihadismus, den wir jetzt aus Wien kennen oder den wir aus Nizza kennen und so weiter, so etwas Ähnliches hat sich in Bosnien erst nach dem Krieg entwickelt. Genauso wie in allen anderen Ländern. Das heißt, wenn man es ganz objektiv betrachtet, dann hat Bosnien genau die Probleme wie Frankreich, Österreich, Deutschland, jedes andere Land, ja. Und ich finde es, ich finde es nicht angebracht, dass man jetzt zum Beispiel Bosnien oder jetzt Albanien oder halt Nordmazedonien insbesondere ins Auge fasst, nur weil dort ja Muslime leben, ja. Weil 99,9% dieser Muslime sind eigentlich Europäer, die nicht von irgendeinem islamischen Staat oder von irgendeinem Kalifat träumen, ja. Also ich kann mich wirklich, also es gibt keine Menschen, also sozusagen weit und breit, die von irgendeinem Kalifat träumen, ja.
Ja. Hier hat Nedat so einiges angesprochen, was wir auch später wieder aufgreifen werden, aber vielleicht als allererstes mal, er sagt ja immer, sind eigentlich Europäer. Also was vielen nicht schmeckt, Aber vielleicht gewöhnt ihr euch dran, Bosniaken sind Europäer, Punkt. Ja, nicht eigentlich oder sonst was. Das ist irgendwie auch bezeichnet, wenn wir irgendwie darüber reden, dass auf einmal die Religion in diesem unserem eigentlich nicht laizistischen, aber doch säkularen Staatswesen eine Rolle spielen soll und dass man dann irgendwie das Europäischsein der Bosniaken in Frage stellt. Christoph, trotzdem, er hat es ja gesagt, ein Phänomen, das sich nach dem Krieg entwickelt hat, vielleicht sollten wir mal übergehen zu einer Zustandsbeschreibung. Wie sieht das denn aus? Du hast dazu recherchiert. Wie sieht es denn aus mit radikalem Islamismus in Bosnien und im Kosovo?
Ja, momentan ist die Lage so, dass in Bosnien und Herzegowina so zwischen 1,5 und 2 Millionen Muslime leben. Und wie Nedat richtig gesagt hat, also säkulare Europäer, die meisten, ne? Europäerinnen und Europäer. Das ist völlig klar. Was er aber auch gesagt hat und womit ich mich dann in meiner Arbeit beschäftigt hatte, sind salafistische Communities, die sich herausgebildet haben. Wie viele es sind, wissen wir nicht so genau. Es sind, Schätzungen gehen irgendwie von 5 bis 20.000 in ganz Bosnien und Herzegowina. Die sind aufs ganze Land verteilt. Was es aber gibt, sind, ich habe sie utopisch-salafistische Dorfgemeinden genannt. Das sind mehrere Orte, 4 werden immer sehr konkret genannt, in denen halt Salafisten zusammenleben. In denen die Frauen halt voll verschleiert sind, in denen die Männer Dreiviertelhosen und lange Bärte tragen, die versuchen mit der Außenwelt nicht so viel zu tun zu haben und die versuchen da Scharia-Recht quasi zu leben. Und nun könnte man sagen, okay, ist ja wie ein bisschen bei den Amish, ne, ziehen halt ihr Ding durch, leben da in irgendeinem Dorf. Fakt ist, wenn du da mal rein recherchierst, relativ viele von diesen, und wir reden hier wirklich von 4 Dörfern, in denen insgesamt nur ein paar hundert Leute leben zusammen, ja. Du hast da mehrere Personen, von denen Terroranschläge ausgingen, in Sarajevo und in Svornik. Da ist einer dabei, der hat sich mal in Bagdad in die Luft gesprengt. Da sind mehrere Leute dabei, die haben für den IS geworben. Da sind Dutzende dabei, die sich dem IS angeschlossen haben. Da ist einer, der auf der Terrorliste da, Nusrat Imamovic, der auch Kontakt zu besagten Mohammed P. in Wien hatte. Und wenn man sich dann mal anschaut, was für ein kleiner Kreis an Leuten das ist, ist das schon eine ziemlich krasse Statistik, die da, wenn man dann bedenkt, was für eine kleine Zahl an Leuten das ist, dann ist das schon ziemlich krass, was da alles so herkommt. Und das ist das Problem. Aber, und das möchte ich auch nochmal betonen, also ich war ja auch in diesen Orten, einige von denen sind radikale Islamisten und man sollte keine Sympathien für die haben, aber nicht alle von denen haben Verbrechen begangen, verstehst du? Also es ist dann auch immer ein bisschen schwierig, das einzuordnen, aber die sind ein Sicherheitsrisiko, auf jeden Fall. Und die sind aber auch bei den meisten Bosnierinnen und Bosniern selber nicht besonders beliebt. Also die werden dann halt Verbi genannt oder verschleierte Frauen werden jetzt Ninjas bezeichnet etc. pp. Also das ist wirklich ein, wie Neda doch richtig gesagt hat, das sind quasi Randgruppen, das sind Randphänomene innerhalb der bosnischen Gesellschaft, die sich aber durchaus, wie soll ich es erklären, durchaus auch bis zu einem gewissen Grad an ein bosniakisches Nationalnarrativ anknüpfen können. Was ja jetzt zum Beispiel bei anderen Islamisten-Communities also dort, wo sie eine Minderheit darstellen, ja nicht so ist. Ja, also so Salafisten in Frankreich oder in Deutschland oder in anderen Staaten beziehen sich ja in der Regel nicht positiv auf Frankreich oder auf Deutschland. Die Salafisten in Bosnien-Herzegowina beziehen sich teilweise schon positiv auf den Staat. Also das ist schon ein relevanter Unterschied, den es da gibt.
Naja, aber nicht positiv auf den Staat, wie er ist. Ne? Weil ich meine, du hast das, was ich ein interessantes Phänomen finde, du hast ja gesagt, da sind IS-Kämpfer dabei, da sind Leute dabei, die Anschläge im Ausland begangen haben. Es gab natürlich auch, du hast es auch schon erwähnt, Anschläge in Bosnien selbst. Ne? Es gab den Anschlag auf die US-Botschaft, da war ein Typ, der sich einfach mit einer Kalaschnikow auf die US-Botschaft selbst geschossen hat. Das war auch einer von denen. Du hast gesagt, in Bosnien heißen, werden sie übrigens Wahhabi, also wörtlich übersetzt Wahhabiten genannt, nicht Salafisten. Ne? Es gab die Anschläge auf die Polizeistation in Zvornik und in Drajlovac. Und und es gab auch schon 2010 einen Bombenanschlag auf eine Polizeistation in Bukovina. Und das ist interessant, wenn man das mit Anschlägen hier in der westlichen Welt vergleicht, also etwas wie die Anschläge von Paris oder so etwas, wo es ja in der Regel darum ging, möglichst viele Zivilisten mit in den Abgrund zu reißen. Hier richteten sich die Anschläge dann schon ganz, ganz konkret gegen den Staat, muss man ja dazu sagen. Ja, also im Fall der US-Botschaft vielleicht gegen einen anderen Staat, aber ansonsten ging das immer konkret gegen vor allen Dingen gegen Polizeistationen. Und das ist ja schon...
Naja, also Svornik richtet es sich auch gegen die die Republika Srpska. Also der Attentäter ist in Svornik aufgewachsen. Ich bin ja dem Ort auch verbunden, kenne auch Leute, die ihn kennen und auch Leute, die in dieser Polizeistation arbeiten. Das war ein Typ, der ist in Svornik aufgewachsen als Moslem nach dem Krieg in den 90ern, als Muslim. aber eigentlich ganz gut integriert war und auch viele serbische Freunde hatte. Dann ist er irgendwie mal 7 Monate verschwunden, hat 20 Kilo abgenommen, ist nach Dubinca gegangen, in eines von diesen Islamistendörfern. Die Leute haben ihn monatelang nicht gesehen. Auf einmal kam er zurück und hat eine Polizeistation um sich geschossen. Ja, auch eines dieser 4 Dörfer. Also auch in dem Fall merkt man, okay, da gibt es ein Problem und es lässt sich auch lokalisieren.
Ja, so ist es. Und nicht zuletzt ist es auffällig, also im Vergleich zur Gesamtzahl der Einwohner hat Bosnien dann doch, sagen wir mal ernsthaft, also es ist relativ gering in absoluten Zahlen, aber wenn man es dann in Relation setzt, ist es dann doch schon relativ viele IS-Kämpfer gestellt.
Genau, also 100%ig weiß man es nicht, meine Zahlen sind jetzt auch ein bisschen her und es ist auch manchmal nicht ganz klar, wer ist Camper, wer hat da irgendwie nur LKW gefahren. Ich habe mal einen Rückkehrer getroffen, der meinte, er ist nur LKW gefahren, wurde aber für andere Sachen verurteilt, wie dem auch sei. Und dann ist auch manchmal nicht klar, zählt man die alle zusammen, weil anfangs sind noch welche zu Jabhat al-Nusra, dann zum IS. Also wirklich mit Vorsicht zu genießen, aber sagen wir so 330 bis 350 sind so die Zahlen, die kursieren. Was auf 3,5 Millionen Einwohner, wenn man das jetzt auf Europa rechnet, ähnlich im Kosovo übrigens, doch eine relativ hohe Zahl ist. Also verglichen mit anderen europäischen Ländern. Und deswegen ist das, also es war auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich beschäftigt habe und mich beschäftigen wollte und habe ich auch gemacht, weil ich es relevant fand, aber natürlich immer unter der Prämisse, wie gesagt, kleine Randgruppen, weil da stürzen sich dann auch immer irgendwelche Rechten drauf. Aber teilweise haben die ja dann auch meine Recherchen genommen und halt gesagt, ja, guck mal, ey, mit den Islamisten konnten wir ja nie zusammen machen. Mhm. Das ist natürlich Bullshit. Es ist, und wenn du dir diese Käfer so anschaust und wie Leute da drauf sind, also erinnert mich ehrlich gesagt eher an so eine national befreite Zone irgendwo in Deutschland als an irgendein Kalifat in Syrien. Also von da, wie die Leute drauf
sind. Aber hier, sag mal, ich meine, du hast ja darüber geschrieben und das hat dir dann auch teilweise den Vorwurf eingebracht, also jetzt nicht irgendwie von den üblichen Verdächtigen, sondern es hat dir teilweise den Vorwurf auch von gewissen Kollegen eingebracht, du würdest das Problem hochschreiben, oder?
Ja klar, der Vorwurf kam. Der Vorwurf kommt und damit muss man irgendwie umgehen, weil wie gesagt, also natürlich, es gab Rechte, die haben das genommen und dann irgendwie weiterverbreitet. Was soll ich tun? Ja, ich finde, ist das Thema relevant oder nicht? Wenn es relevant ist, beschäftige ich mich damit und arbeite daran. Ich finde, das muss man nicht weiter rechtfertigen. Und wenn man es dann tut, dann sollte man das seriös machen. Und wenn man meine Texte und vor allem meine langen Reportagen zu dem Thema sich durchliest und halt nicht nur irgendwie die Überschrift liest und denkt, hey, der spult das Thema hoch, dann habe ich auch in jedem einzelnen dieser Texte immer deutlich gemacht, um was für Gruppen es sich handelt, wo die sind und wie die zu größten Teilen der Gesellschaft in diesen Ländern stehen, nämlich am Rand und auch nicht besonders akzeptiert.
Das ist immer das Problem, wenn man irgendwie über solche Phänomene schreibt, ist ja, dass man irgendwie gefangen ist zwischen denjenigen, die das Problem am besten gar nicht sehen wollen und denjenigen, die es tatsächlich hochschreiben. Dazu habe ich auch den Nedat gefragt, wie er das eigentlich einschätzt.
Ja, ich habe es auch so halt beobachtet. Auf der einen Seite hat man natürlich versucht, insbesondere aus Bosnien, zu sagen, ja, das ist jetzt nicht so ein großes Problem. Und auf der anderen Seite haben aber auch diejenigen, die seit 30 Jahren gegen Bosnien agitieren, sozusagen, wir wissen alle, welche hat Kreise das sind, also sie versuchen sich als erster Opfer des Islamismus zu stilisieren, was natürlich ein kompletter Irrsinn ist, ja. Man muss über diese Sachen reden. Man muss auch reden, welche Investitionen aus der arabischen Welt nach Bosnien kommen. Was sind das für Investitionen? Was sind das für Leute, die in irgendwelche Siedlungen investieren? Was sind das für, also sozusagen Geschäftsleute und so weiter? Und was passiert auch mit einer religiösen Agitation?
Genau, Nedat hat das Stichwort schon genannt, religiöse Agitation und Gelder aus dem Ausland. Damit habe ich mich auch beschäftigt in meinen Recherchen und das mit den Finanzierung ist ein bisschen schwierig, weil guess what? Islamisten sind nicht besonders transparent, was die Mittelvergabe angeht. Es ist aber so, dass wir ein paar Sachen wissen wir schon, nämlich dass in Bosnien-Herzegowina in den 90er Jahren kamen ja diese El-Mujahid-Einheiten. Ja, und ich habe das auch irgendwie dann auch länger an dem Thema gearbeitet und mir wirklich angeschaut, okay, 70er, 80er Jahre, gab es da Salafisten oder in Anführungsstrichen Wahhabiten, wobei Wahhabiten streng genommen nur Saudi-Arabien sind. Aber gab es da irgendwie salafistische Ideen? Und das waren wirklich, nein, also eigentlich, es gab da 2, 3 Leute, die in Kairo studiert haben, zurückkamen und teilweise solche Ideen von den Muslimbrüdern oder auch Salafisten mitgebracht haben, aber die haben keine Rolle gespielt. Im Kosovo übrigens genau dasselbe, in Albanien auch. Also diese Diskurse, diese salafistischen Diskurse haben bis in die 80er hinein kaum eine Rolle gespielt. Und in Bosnien haben sie angefangen, eine Rolle zu spielen, mit dem Krieg in den 90ern, im Kosovo ähnlich. Davor gab es das nicht. Also es ist wirklich etwas von außen hineingetragenes. Und das natürlich ganz stark über so einen Staat wie Saudi-Arabien, der halt irgendwie 600 Millionen da investiert hat. Und wo, also vielleicht kurz im Hintergrund, es gibt die Islamische Weltliga, Saudi-Arabien fährt seit den 60er Jahren eine Außenpolitik, in der teilweise, oder nee, in der eigentlich recht offen fundamentalistische Ideen propagiert und in die Welt getragen werden. Und in Bosnien war es jetzt in den 90ern halt so und auch in den 2000ern und teilweise bis heute, dass eine sehr donor-driven economy ist und dass halt irgendwelche NGOs oder ausländische Interessenvertreter, die da mit Geld kommen, normalerweise umarmt werden. Und dann hast du halt die Situation, dass irgendwelche saudi-arabischen Stiftungen, die jetzt keine Fans von Geschlechtergerechtigkeit sind, ins Land geholt werden, aber gleichzeitig irgendwelche norwegischen Stiftungen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwelche bosnischen Politiker sich dachten, okay, wir holen jetzt Islamisten in unser Land oder die Saudis mit einer strengen Islamauslegung, sondern jeder, der mit Geld da ankam, durfte erstmal machen, ja. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Saudis salafistische Literatur dahin gebracht haben, na klar, und irgendwelche komischen Imame in Moscheen gesetzt haben, die komische Ideen hatten und das massiv forciert haben.
Und nicht nur das, also in den letzten Jahren gibt es ja das spezielle Phänomen von diesen Feriendörfern, die in Bosnien irgendwie entstanden sind, die auch sehr kritisch beäugt werden, weil das sind dann irgendwie vor allen Dingen für arabische Touristen irgendwelche echt gated Communities, in die du nicht reinkommst. Und keine Ahnung, irgendwie scheint das in den letzten Jahren zu einer Top-Destination vor Corona geworden zu sein, Bosnien. Aber hier ist ein...
Ja, dazu habe ich auch gearbeitet. Ich habe mir auch diese, ganz kurz dazu, ich habe mir auch diese gated Communities angesehen. Das ist auf jeden Fall krass. Und ja, es kommen mehr Flieger an, irgendwie von der arabischen Halbinsel. Allerdings, und das möchte ich betonen, die zwei Themen haben eher am Rande miteinander zu tun. Also das eine ist, sind halt saudische Stiftungen, die da hingehen, um eine sehr fundamentalistische Islamauslegung zu propagieren. Und die meisten Touris, die von der arabischen Halbinsel kommen, die gehen nach Bosnien, weil es da irgendwie, ja, muslimisches Land, nettes Wetter und man kann sich da noch relativ günstig ein schönes Haus in der Gated Community kaufen. Also das sind eher Touri-Sachen. Die meisten kommen da jetzt nicht her, um da groß zu...
Nee, das wollte ich auch nicht gesagt haben. Es geht nur darum, irgendwie, das ist ja eine, du hast ja recht, man sollte es nicht vermischen, in der öffentlichen Rezeption und in der Diskussion, gerade von den Nicht-Bosniaken in Bosnien, wird es dann ja aber gerne so getan. Ne? Also wird dann auch noch, wird noch diese touristische, werden diese Gated Community sozusagen dann auch noch als arabische, sprich muslimische, sprich islamistische Landnahme sozusagen beschrieben. Das hast du sehr oft.
Genau, aber die spielen nicht die Rolle. Nein, das Problem sind tatsächlich die Stiftungen und Organisationen. Und ich werde jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ja. Aber wenn man sich das mal anschaut, da sind halt mehrere Leute, die in Bosnien tätig waren, für solche Stiftungen oder auch bei den Mujahide-Einheiten. Ich meine, zwei von denen waren unter den Flugzeugentführern von 9-11. Mehrere von denen wurden nach 9-11 in Bosnien inhaftiert und sind dann irgendwie in Guantanamo.
Du redest immer von diesen Mujahide-Einheiten. Vielleicht solltest du mal ganz kurz erklären, was ist das und was hatten die mit dem Bosnienkrieg zu tun?
Genau, wir hatten ja schon mehrere Folgen, in denen wir auch über den Krieg gesprochen haben und es war ja nun mal so, dass die bosniakische Seite technisch, waffentechnisch stark unterlegen war. Und dann wurde Hilfe angeboten und zwar von Mujahideen und wie Nedat vorhin schon richtig gesagt hat, man weiß eigentlich nicht so richtig viel, das waren vielleicht waren es 400, vielleicht waren es 2000, weit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber was es gab, war tatsächlich so eine internationale an Dschihadisten. Und die hat sich eigentlich zum ersten Mal gebildet in Afghanistan, 1979. Da haben die gegen die Russen gekämpft ganz lange. Da hat der Westen schon Gelder an Osama Bin Laden verteilt und dann die Taliban. Ja, und irgendwann war der Krieg vorbei und 1992 hatten viele von denen nichts zu tun. Und dann sind ein paar hundert, die auch schon vorhin in Afghanistan waren tatsächlich, aber auch neue, die sie da zusammen rekrutiert haben, sind dann nach Bosnien-Herzegowina gegangen und wurden da auch, ja, empfangen und später auch in die offiziellen Streitkräfte integriert. Also wie gesagt, Zahl wissen wir nicht genau, aber auf jeden Fall mal mehrere hundert Personen, die da gekämpft haben. Und zwar nicht für ein unabhängiges, freies, multiethnisches Bosnien-Herzegowina, sondern die dachten schon, okay, wir machen hier mal Kalifat und Islamischen Staat. Das war die Idee, mit der die ankamen. Und wenn man sich das dann anschaut, und ich will jetzt nicht zu weit ausführen, aber es gibt auch Ausführungen von diesen Dschihadisten in irgendwelchen Büchern und Interviews und ähnliches. Und die waren massiv verwirrt, als sie in Bosnien-Herzegowina angekommen sind. Weil denen wurde erzählt, okay, unsere muslimischen Glaubensbrüder sind in Not, wir werden denen helfen und wir werden ihnen helfen, irgendwie eine
ein Scharia da nach dem Krieg einzuführen. Und dann kamen die an mit Leuten, die absolut areligiös sind und waren davon auch erstmal verwirrt.
Ja, ja. Ja, und man muss dazu sagen, also warum wir über die noch reden, also mal ganz abgesehen, die haben einige extrem brutale Kriegsverbrechen auch noch begangen. Und diese Mujahedin-Einheiten, so naja, ganz unbedeutend waren sie ja fürs Kriegsgeschehen dann nicht, aber sie waren jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Ja? Also es war eine Hilfe, die Bosniaken damals sozusagen angenommen haben. Aber in der Erzählung insbesondere der bosnisch-serbischen Seite, kriegen die auf einmal eine sehr zentrale Rolle. Ne?
Also wie du schon gesagt hast, die haben einige sehr, sehr schlimme Kriegsverbrechen begangen. Und auch wenn es nicht so viele waren, natürlich, das sind dann halt die Bilder, wo Leute in Kirchen reingehen und Kirchen anzünden und die schänden oder mit irgendwelchen Leuten die Köpfe abhacken und solche Sachen. Also die Sachen, die einem im Gedächtnis bleiben, das haben die Bosnien gemacht. Und diese Bilder wurden dann natürlich verwendet von den Kriegsgegnern beziehungsweise später auch Kriegspartnern sozusagen, um den Staat Bosnien-Herzegowina zu delegitimieren, nämlich mit dem Narrativ, auf deren Seite haben Islamisten gekämpft, das sind IS-Islamisten und ihr als Europa verlangt jetzt von uns, dass wir gemeinsam mit diesen Islamisten Bosnien-Herzegowina als Staat machen. Das ist das Narrativ, das es bis heute gibt.
Genau, das gibt's heute. Das hat jetzt interessant auch auf Twitter dann nach Wien direkt aufgelebt. Ne? Da gab's dann so Einträge wie von Leuten, die dann geschrieben haben: Die Jungs dieser Armee haben als erste in Europa gegen den islamischen Terror gekämpft und dann darunter das Wappen der Armee der Republika Srpska. Und das ist natürlich ein komplett an den Haaren herbeigezogenes Narrativ, weil weder die Kämpfer in Srebrenica waren Islamisten, noch irgendwie die Territorialverteidigung in Sarajevo, sonst irgendetwas. Ne? Das ist auch, also die Stigmatisierung, das ist auch relativ, es ist nicht von Anfang an da gewesen im Krieg. Ich habe neulich erst, als wir die Srebrenica-Folge vorbereitet haben, habe ich mal nachgelesen, dass die bosnischen Serben damals in ihren internen Anweisungen, die bosniakischen Truppen rund um Srebrenica erstmal über einen Kamm geschert haben und als Ustascha bezeichnet haben, ja, wild gewordene Ustascha-Horden, die da irgendwie ihr Unwesen treiben. Und irgendwann hat sich dann aber gezeigt, okay, Ustascha passt dann doch nicht so ganz. Und dann haben sie angefangen, sie als Islamisten, ja, irgendwie darzustellen. Und das ist etwas, was irgendwie bis heute noch sich besser verkaufen lässt, ne? Also man hat
ja auch, das hat sich auch entwickelt. Also es hat sich auch entwickelt und man merkt das auch heute, dass wirklich dieses neurechte Narrativ, das auch von Leuten wie Anders Breivik oder so vertreten wird, wirklich von Rechtsterroristen und von Identitären und diese ganz rechte Scheiße, ja. Dass das aber auch von den serbischen Kriegsverbrechern übernommen wurde, ja. Also auch Ratko Mladic's Verteidigungsnarrativ hat sich, also der Völkermörder Ratko Mladic, hat sich mit der Zeit verändert. Und dass er jetzt sagt, sie seien die Ersten gewesen, die irgendwie gegen den islamischen Staat auf europäischem Boden gekämpft haben, was er ja inzwischen behauptet, ja. Wir haben quasi ISIS in Europa bekämpft. Das ist sowas, so eine Nummer fährt er ja inzwischen. Das ist ein relativ neues Phänomen. Also zumindest das genaue Argument. Den IS gibt es ja auch noch nicht seit 25 Jahren. Ne? Also die passen sich schon diesen rechtsextremen Diskursen an und passen die an sich an. Das ist natürlich das, was rechte Serben und rechte Kroatinnen machen. Na klar. Also die übernehmen quasi diese rechtsradikalen Diskurse und stempeln die dann als Islamisten ab. Was übrigens witzig ist, weil wenn man das
nicht... Ja, genau. Ich will nur kurz, um den bosnischen Serben jetzt hier nicht Unrecht zu tun. Direkt nach Wien haben sich dann auch irgendwelche Vertreter der Kroaten aus Bosnien gemeldet und gemeint, unsere Solidarität gilt Wien. Ja, wir haben ja islamistischen Terror selbst erfahren. Also ich meine, weißt du, das ist von zwei Vertretern zwei Gruppen, die... ihren Krieg massiv mit ihrer Religion verknüpft haben und das Ganze teilweise als Kreuzzug dargestellt haben, ist das natürlich besonders zynisch.
Ja, ne? Klar, also das ist absurd und natürlich auch absolut unerträglich. Also genau. Das ist natürlich besonders absurd, weil wenn du die politische Landschaft in Bosnien-Herzegowina anschaust, also es sind jetzt wirklich nicht die Bosniaken, die da besonders religiös wählen. Also eigentlich ist es eher noch die Gruppe, bei der eher säkulare linke Parteien eher stärker abschneiden als bei den anderen. Ist jetzt ein bisschen komplizierter, vielleicht auch ein bisschen zu banal ausgedrückt, aber es ist mitnichten so, dass die Bosniaken, Bosnien-Herzegowina diejenigen sind, die hier irgendwie auf ein religiöses Staatswesen pochen. Also echt nicht.
Naja, gut. Ich meine, hier verschiebt sich der Diskurs auch immer mehr. Ja? Also ich meine, inzwischen sind ja auch Linke am Islamismus schuld, also insofern passt schon. Sag mal, jetzt haben wir die ganze Zeit über Bosnien und Islamismus in Bosnien geredet. Wie sieht's denn eigentlich im Kosovo aus? Und wie, also,
Was kann man denn da eigentlich zu dem Thema noch erzählen?
Also in der Politikwissenschaft würde man von most similar cases sprechen. Es ist sehr ähnlich. Also auch im Kosovo hat Islamismus, Salafismus, dieses ganze Zeug hat bis in den 90er hinein keine Rolle gespielt. Und im Krieg sind dann halt nicht, und das haben die Kosovaren halt nicht gemacht, die haben sich halt nicht ein paar hundert Mujahideen ins Land geholt, die damit gekämpft haben. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Aber es kamen danach natürlich auch diese Gelder und Stiftungen aus derselben Region dahin und irgendwelche Leute haben eine fundamentalistische Islamauslegung gepredigt, die halt mit der Tradition im Kosovo nicht viel zu tun hat. Und die sind teilweise auf fruchtbaren Boden getroffen. Wie gesagt, nochmal, fruchtbarer Boden heißt paar hundert Leute, vielleicht ein paar wenige tausend Leute im gesamten Kosovo. Das ist wirklich eine sehr kleine Gruppe, über die wir reden, die auch ähnlich wie in Bosnien oft in Paramoschees rumhängt oder in so eigens eingerichteten Moschees. Die haben mit den Großmoscheen meistens nicht so viel zu tun. Und die halt auch, ja, leider aber durchaus gefährlich sind. Also ich habe mit einem Journalisten auch porträtiert vor ein paar Jahren, den wollten die halt umbringen. Planen Anschläge und auch hier ist es so, dass sich verhältnismäßig viele Leute im IS angeschlossen haben. Und ich muss sagen, als ich dazu recherchiert habe, das ist so unfassbar banal, dass wenn man da vorsteht, sich einfach nicht vorstellen kann, dass es wirklich so läuft. Wir waren in Kacanik. Kacanik ist ein Ort im Süden vom Kosovo, Nähe von Nordmazedonien. Und da haben sich da zwei Dutzend Leute dem IS angeschlossen, ja. Ähnlich wie in Bosnien, relativ hohe Anzahl gemessen in der Bevölkerung. Und da sind wir irgendwie hingefahren und haben uns gefragt, warum das so ist. Und ein bisschen rumrecherchiert, wie man das halt so macht. Und ein paar Quellen angezapft. Und dann kam halt raus, okay, die meisten dieser zwei Dutzend Leute sind in eine Moschee gegangen. Haben uns die Moschee angeschaut. Sah jetzt nicht besonders krass aus. War auch nicht besonders radikal, was wir geprägt haben. Lag irgendwie nicht darin. Später haben wir dann herausgefunden, dass die eigentliche Rekrutierung für den IS in einem kleinen Imbiss neben der Moschee lief. Also irgendwie junge Leute rein. Und dann war so der Typ, der da im Imbiss gearbeitet hat oder da saß und meinte so, nee, habt ihr nicht Bock nach Syrien zu gehen? So lief das. Und gute Muslime gehen nach Syrien. Und es waren meistens so Leute, ja, Ende ihrer Teenagerjahre, Anfang 20, die das gemacht haben. Und wenn du dir dann aber anschaust, aus was für einer Struktur die kommen, dann gibt es da durchaus Parallelen zu Wien. Die meisten kommen nicht aus traditionell muslimischen Familien, sondern eher aus säkularen Familien. Die meisten sind teilweise durchs Internet radikalisiert. Viele wurden irgendwie von komischen Leuten angesprochen. Viele haben kleinkriminelle Karrieren hinter sich. Ja.
Was ich ja interessant finde, ne? Also ich meine, du hast ja gesagt, gefährlich sind sie ja trotzdem. Der Attentäter von Wien ist nicht der erste sozusagen albanischstämmige Terrorist, den es gibt. Es gab ja schon mal einen in Deutschland, ne? Wir vergessen gerne Arit Uka, der Flughafenattentäter von Frankfurt, der da die zwei US-Soldaten erschossen hat. Der stammt auch ursprünglich aus dem Kosovo. Aber was beiden gemein ist, wenn man sich dann anguckt, radikalisiert wurden sie halt weder in Nordmazedonien noch im Kosovo. Sie wurden radikalisiert an ihren westeuropäischen Lebensorten oder Heimatorten eigentlich, ne? Weil ich meine, Die stammen zwar irgendwie ursprünglich aus den Gegenden, aber radikalisiert wurden sie in Westeuropa, in Frankfurt und in Wien.
Für Bosnien-Herzegowina kann ich es ja konkret sagen, da gab es 2015 eine Untersuchung, wer ist da weggegangen und wo kamen die her? 20% waren Diaspora. 20% der bosnischen Staatsbürger, also derjenigen, die noch eine bosnische Staatsbürgerschaft haben, waren Diaspora. Die meisten aus Österreich, Deutschland, aber auch aus Südserbien, Sandjak. Klingt erstmal krass, weiß jetzt nicht, wenn man es ins Verhältnis setzt, relativ viele in der relevanten Alterskohorte sind halt auch Diaspora. Also weiß gar nicht, ob das hinkommt, dass 20% der bosnischen Staatsbürger in dem Alter wirklich im Ausland leben. Das kann ja tatsächlich sein. Dann wäre es nicht mal besonders krass. Aber es ist auf jeden Fall so, also viele von denen, ja genau, im Ausland geboren, aufgewachsen, klar. Und deswegen ist es auch immer so eine komische Debatte, wenn jetzt die Leute sehen, ja, man muss über Abschiebungen reden und sichere Außengrenzen in Europa und du denkst dir so, der Typ ist fucking bei Wien geboren und aufgewachsen, was redest du hier über Abschiebungen? Das ist doch jetzt nicht das Thema, um das es geht.
Naja, und trotzdem hat man irgendwie seinen Ruf weg, ne? Also vor allen Dingen, wenn man sich dann die Reaktion von gewissen Politikern aus dem benachbarten oder gar nicht so benachbarten Ausland anguckt. Es gab da einen durchaus führenden europäischen Staatsmann, der letztes Jahr im November verkündet hat, dass Bosnien zum Beispiel ein Pulverfass sei aufgrund der Islamisten, die sich da frei austoben könnten.
Ah no.
Mais oui.
Pourquoi? C'est impossible.
Tu jetzt nicht so, als ob du Französisch sprichst.
Vier Jahre in der Schule, aber ich bin nicht so gut.
Das ist der, ich habe 9. Ich kann Französisch sprechen, also leg dich nicht mit mir an.
Moi je m'appelle Baguette.
Vielen Dank. Ja, nee, aber es war Emmanuel Macron, der zur Verwunderung vieler dann irgendwie erklärte, Bosnien-Herzegowina im letzten Jahr zum großen Pulverfass erklärt hat. Irgendwie auch kurz nachdem er irgendwie die Beitrittsgespräche mit Albanien blockiert hat, unter anderem. Aber naja, okay. Aber ja.
Vielleicht hat er ja rechtsradikale Politiker im Arsch gehabt und dachte, vielleicht ein bisschen gegen Muslime, ein bisschen, nicht zu viel, auch nicht gegen die Muslime in Frankreich selbst. Na, reden wir ein bisschen über Bosnien und Nordmazedonien. Vielleicht war das seine Idee, vielleicht auch nicht, aber kann sein.
Naja, wer ist nicht der Einzige? Ich meine, noch besser sind natürlich irgendwie die Aussagen von aus direkter Nachbarschaft. Ich meine, sie ist ja leider nicht mehr Präsidentin, ne? Kolinda Grabar-Kitarović.
Bisschen traurig darüber, ja.
Ein bisschen schon, denn sie war schon pures Comedy-Gold, wobei Milanovic ist nah dran, ihr den Rang abzulaufen. Aber anderes Thema. Aber Kolinda Grabar-Kitarović, damals noch Präsidentin von Kroatien, hat ja auch mal tatsächlich erklärt, dass Bosnien sozusagen irgendwie zum Hort des Islamismus in Europa erklärt, weil angeblich in Bosnien Zehntausend Islamisten rumlaufen und unglaublich viele Rückkehrer aus Syrien. Weißt du, wie viele Rückkehrer aus Syrien es in Bosnien tatsächlich gibt?
Es sind sehr wenige, ein paar Dutzend.
Ja, sagen wir mal so, für die meisten, die nach Syrien gegangen sind, scheint es sich nicht wirklich ausgezahlt zu haben. Also du hast ja vorhin gesagt, irgendwie 300 bis 350 bosnische Staatsbürger haben sich dem IS und Jabhat al-Nusra angeschlossen. Zurückgekehrt sind inzwischen 90.
Mhm.
Nicht so wirklich viele.
Nee.
Willst du mal die Zahlen von den anderen Ländern haben?
Ja, gerne.
Ja, also im Kosovo sind es immerhin 133 Rückkehrer. In Nordmazedonien sind es stolze 72 bis 86. Albanien 44. Also wenn man sie alle zusammenzieht, dann hat man, glaube ich, irgendwie so, weiß nicht, ich bin nicht so bewundert, aber dann kriegt man gerade genug für irgendwie eine weiterführende Schule zusammen, die Leute vielleicht auch besuchen sollten. Nein, aber es ist ein bisschen absurd, womit da hantiert wird. Und ich habe mal den Nedat, den wir gerne hier nochmal einspielen wollen, gefragt, was er eigentlich davon hält und was er glaubt, was der Hintergrund ist.
Man lanciert solche Statements, damit man natürlich seine eigene Position stärkt. Kolinda Grabar-Kitarović musste ihre Wählerschaft befriedigen, in dem Sinne, dass sie sagt, okay, ja, ich bin halt diejenige, die also die Kroaten halt in Bosnien insbesondere unterstützt. Das wollen ja alle kroatischen Präsidentinnen und Präsidenten. Mit Macron ist genauso. Ich würde sagen, er braucht Narrative, die seine eigene Position im Land stärken. Und ob er sich da wirklich in Bosnien sehr viel auskennt, das würde ich bezweifeln. Und ich finde es aber natürlich desaströs von den bosnischen, bosniakischen Politikern sozusagen, dass sie überhaupt nicht schauen, dass sie zum Beispiel nach Europa fahren, sich mit unterschiedlichen Präsidenten treffen und so weiter und ihnen wirklich die Situation in Bosnien erklären.
Ja, ich glaube auch nicht, dass Macron Urlaub irgendwie in Mostar macht, oder?
Ja, wenn dann nur auf der Westseite.
Wobei die Ostseite die coolere ist, alle wissen das.
Das wissen alle, aber okay. Ja, aber ist doch ganz interessant. Wir haben hier irgendwie den Effekt von, keine Ahnung, wie soll man sagen, politisches Marketing, politisches Branding. Also es ist, du kannst mit diesem Vorurteil von wegen, okay, da sind zwei Länder, mehrheitlich muslimisch, damit kannst du Politik machen, ja? Weil du hast diese Verknüpfung schon. Muslimisch, Islamismus, damit kannst du spielen, ja? Egal, vor allen Dingen, wenn du irgendwie noch irgendwie ein paar tausend Kilometer entfernt bist. Offensichtlich wie Macron, ja? Und du kannst es sogar machen, wenn du in direkter Nachbarschaft bist, irgendwie in einem Land, wo jeder weiß, dass das einfach nicht den Tatsachen entspricht. Dass in Bosnien nicht irgendwie der Islamismus fröhlich Urständ feiert, ja? Und ja, das ist doch ärgerlich. Das ist doch ärgerlich, weil das ist doch so. Es sind doch, das sind ja dann, wie gesagt, in erster Linie europäische Staaten, die einen moderaten Islam größtenteils eben praktizieren, also einen großen Teil der Bevölkerung. Und wir sind weit davon entfernt, dass da irgendwie der Islamismus fröhlich Urständ feiert. Aber das scheint sich irgendwie nicht durchzusetzen.
Die Einsicht. Ja, genau. Und ich meine, genau. Und wenn es jetzt tatsächlich ein Thema wäre, ja, also wenn wir jetzt über die Türkei sprechen, dann ist es ja, dann hat es ja eine faktische Grundlage zu sagen, okay, diese Regierung, dieser Staatschef, dieser AKP, die forcieren einen politischen Islam, die forcieren einen Staat, der sich von einem säkularen Rechtsstaat, ja, inzwischen eigentlich weitestgehend entfernt hat und pushen solche Narrative, ja. Also wenn du das dann in Bezug auf solche Staaten sagst, dann hat das eine faktische Grundlage. Aber in Bezug auf Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Albanien und das Kosovo hat es diese Grundlage einfach nicht. Ja, es gibt vielleicht bei der SDA in Bosnien-Herzegowina gewisse Anleihen an so einer Art politischen Islam. Die sind aber nicht islamistisch oder so. Ja, ich meine, die CDU hat auch christlichen Namen.
Ja, wir haben Ungarn und Polen in der EU, ja?
Genau.
Die auf Basis einer merkwürdigen fundamentalistischen Auslegung des Christentums Gesetze erlassen, in denen es LGBTQ-freie Zonen gibt, in dem gerade versucht wurde, irgendwie ein fast absolutes Abtreibungsverbot in Polen durchzusetzen, ja? Im Namen des Christentums da irgendwie komplette Flüchtlingspolitik. Und ich meine, davon ist man doch weit entfernt in Bosnien, im Kosovo oder im Albanien, dass man da irgendwelche Großpolitik auf Basis des Islam machen würde, ja, geschweige denn eines Islamismus oder einer radikalen Auslegung des Islams.
Ja, ich würde auch sagen, die sind deutlich säkularer als Kroatien. Ich sag's nochmal. Warum seid ihr eigentlich in der EU?
Ich darf das nicht sagen, sonst habe ich nie wieder nach Tomislav gelernt. Obwohl, das ist ja in Bosnien. Entschuldigung.
ja, den musstest du noch bringen. Schon klar.
Keep calm and love Tomislav Klärt. Das freut meine Fans wieder. Ja. Und wo du Kroatien erwähnst, ich meine, den geilsten Stunt haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Ich meine, nachdem Grabar Kitarovic diesen Schwachsinn da erzählt hat, dachte man sich beim kroatischen Geheimdienst irgendwie, oh, wir müssen unserem Präsidenten helfen. Erinnerst du dich noch an die Geschichte mit den in der Moschee versteckten Waffen?
Das war absurdes Fuck. Aber ich erinnere mich nicht, du musst es mir erzählen. Also nicht an die Details.
Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es war. Ich glaube, es war Anfang 2019. Da flog halt auf, dass der kroatische Geheimdienst offensichtlich versucht hat, Salafisten zu überreden, Waffen in einer Moschee zu verstecken, damit die dann bei einer Razzia, die dann ansteht, gefunden werden, damit man dann sagen kann, aha, Kolinda, unsere Präsidentin, hatte ja doch recht. Guckt mal, was es da gibt. Ja, da horten die Islamisten Waffen. Also das war, glaube ich, der Höhepunkt von Absurdität. Vor allen Dingen, was ist das eigentlich für ein Geheimdienst, der sich irgendwie als PR-Maschine einer Politikerin versteht? Aber nein, okay, gut, auf
mein schon mal was vom Verfassungsschutz gehört in Deutschland?
Moment, ja.
Aber da würde nie jemand aus politischen Gründen irgendein Amt bekommen. Nein.
Nein, denk nicht. Hier ist alles in Ordnung.
Alles bestens, gerade bei den deutschen Sicherheitsbehörden. Es gab noch nie irgendeine Form von Problem. Oder Rechtsextremismus bei der Polizei.
Oder Verfehlung beim Verfassungsschutz. Ich glaube, Sie unterschätzen ein bisschen den Linksradikalismus.
Ja, waren das nicht Linke bei Querdenken? Habe ich in irgendeinem konservativen Blatt gelesen, alles Linke.
Okay, wir schweifen wieder ab, Christo.
Ja, es geht mir einfach nur darum, man muss auch mal festhalten, dass nicht alles auf dem Balkan komplett scheiße ist und auch nicht alles in Deutschland komplett super. Das darf man ja wohl nochmal sagen hier.
Ja, Christo, das darfst du.
Okay.
Ansonsten, Achi, denk dran, sprich deine Gebete, Achi. Du weißt, was passiert, wenn du nicht betest.
Ich habe den Zeigefinger erhoben.
Allah subhanahu wa ta'ala sieht, was du machst. Denk dran zu beten, Ari. Ich mach Dua für dich, damit du höchste Stufe in Jannah bekommst.
Geil.
So, jetzt haben wir uns, glaube ich, bei allen verschissen, oder?
Ja. Ja, ist ja auch unser Job, oder?
Irgendwie schon. Und in diesem Sinne sage ich, Lakunotsch, Christa.
Wie sagt man gute Nacht auf Arabisch?
Was weiß ich?
Ja, nein, der Lakunotsch.
So, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und ihr bekommt die einzigartige Gelegenheit, Daniel und mich live zu sehen. Am 7. Dezember 2020 sind wir Gäste im Literarischen Salon Hannover. Nun wird es Corona-bedingt natürlich keine Veranstaltung mit Gästen sein, sondern es wird gelivestreamt und den Link verbreiten wir dann noch auf unseren Social-Media-Kanälen rechtzeitig. Und ansonsten findet ihr weiterführende Links zu der Folge auf unserer Homepage ballerballer-balkan.de. Wer will und kann, darf uns auch gerne auf Steady ein bisschen Geld und Spenden dalassen für den Podcast. Und ansonsten habe ich mich noch schlau gemacht, wie man Gute Nacht auf Arabisch sagt, nämlich Laila Saida.